SWR 2 Forum.
Mit dem Thema mehr Solidarität wagen, brauchen wir einen Gemeinschaftsdienst für alle? Am Mikrofon ist Klaus Heinrich. Als vor 8 Jahren die allgemeine Wehrpflicht ausgesetzt wurde, verschwand auch der Zivildienst als verpflichtende Alternative zum Militär. Seitdem gibt es keine Dienstpflicht für Männer mehr. Für Frauen gab es die in der Bundesrepublik ohnehin noch nie. Dennoch engagieren sich Jahr für Jahr rund 100.000 junge und manchmal auch ältere Menschen freiwillig im Sozialbereich oder machen ein freiwilliges Jahr beim Umweltschutz, der Kultur oder einen Auslandsdienst. Da die Nachfrage höher ist als das vom Staat finanzierte Angebot und zig Millionen nicht nur junge Menschen sich ehrenamtlich engagieren, liegt die Frage nahe, brauchen wir mehr Möglichkeiten für Gemeinschaftsdienste und macht vielleicht sogar ein verpflichtender Dienst an der Gesellschaft Sinn, um etwa gegen die zunehmende Vereinzelung und den abnehmenden Zusammenhalt in der Gesellschaft etwas zu unternehmen. Darüber diskutieren in diesem SWR 2 Forum Dr. Daniel Dettling, Gründer des Zukunftsinstituts Berlin, Lisi Meyer, Vorsitzende des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend und des Deutschen Bundesjugendrings und Professor Dr. Harald Welzer von der Europa Universität Flensburg und der Universität St. Gallen. Herr Welzer, gibt es in unserer Gesellschaft eine Sehnsucht nach mehr Solidarität?
Ich weiß nicht, ob es in der Gesellschaft eine Sehnsucht nach Solidarität gibt. Ich würde das abstrakter beantworten. Ich würde sagen, Demokratie basiert darauf, dass es Solidarität innerhalb der Gesellschaft gibt. Ohne das ist Demokratie gar nicht vorstellbar. Und insofern, glaube ich, ist es sehr sinnvoll, in teilweise unsolidarischen Zeiten über Solidarität zu diskutieren.
Herr Dettling, wie groß ist denn wohl die Bereitschaft, auch wirklich etwas für die gute Sache, für andere, für die Mitmenschen zu tun in dieser deutschen Gesellschaft?
Die Bereitschaft ist sehr groß. Wir haben kein Problem bei der Nachfrage nach Solidarität. Wir haben Höchststände bei den Engagementquoten über alle Generationen hinweg, auch bei der Jugend, sondern wir haben eher ein Angebotsproblem. Viele finden keine Möglichkeiten, sich entsprechend einzubringen aus diversen Gründen. Von daher gibt es eigentlich bei dem Thema kein Nachfrageproblem.
Frau Meyer, Sie sind Jahrgang 1984, gehören also der Generation Y an, der man nachsagt, sie sei stark familienorientiert, will keinen Stress bei der Arbeit und strebt nach größtmöglicher Selbstverwirklichung.
Also ich würde sagen, dass die junge Generation eine engagierte Generation ist. Mein Vorredner hat es gerade schon gesagt. Und eine Generation, die natürlich auch eine große Sehnsucht hat nach einer solidarischen und gemeinschaftsorientierten Gesellschaft. Eine entpolitisierte junge Generation ist sie auf alle Fälle nicht. Das zeigen nicht nur jetzt die Demonstrationen, sondern das zeigen auch alle Studien, die in den letzten 2-3 Jahren, also Sinus und Shell Jugendstudien, die herausgekommen sind und zeigen, dass die junge Generation eben nicht nur eine engagierte, sondern auch eine politisierte junge Generation ist.
Herr Welzer, Sie fordern in Ihrem aktuellen Buch »Alles könnte anders sein« die radikale Ausdehnung freiwilliger solidarischer Leistungen an der Gesellschaft in einem Umfang von 20% der normalen Arbeitsleistung, also Pi mal Daumen, ein Tag pro Woche, finanziert durch den Staat. Das Modell, das Ihre Studenten in St. Gallen entwickeln, nennt sich deshalb 80-20, klingt erstmal ziemlich utopisch. Was ist denn das konkrete Ziel Ihres Modells?
Naja, das konkrete Ziel des Modells ist tatsächlich gemeinwohlorientierte Arbeit, ehrenamtliches Engagement zu einer völligen gesellschaftlichen Normalität zu machen, weil dieses Konzept, was die Studierenden dort entwickelt haben, das läuft ja über die gesamte Lebensspanne. Also man beginnt noch in der Vorschulphase und in der Schule, in der Ausbildung, im Studium, im Beruf und im Pensionsalter ist es völlig normal, dass man 1/5 seiner ansonsten für Ausbildung oder Arbeit vorgesehenen Zeit für gemeinwohlorientierte Arbeiten reserviert. Und das ist übrigens keine reine staatliche Finanzierung, sondern das Konzept setzt voraus, dass auch die Arbeitgeber entsprechend dieses 1/5 der Arbeitszeit entlohnen, als würden die 100% arbeiten. Und der große Vorteil, deshalb hat mir dieses Konzept auch sofort eingeleuchtet, ist, dass wir natürlich eine ganz andere gesellschaftliche Durchdringung haben. Wir haben ja heute das Problem, dass Schichten, unterschiedliche Gruppen fast völlig hermetisch voneinander abgetrennt sind. Und das erzeugt ja ganz seltsame Bilder. Ja, also von denen da oben, genauso wie von irgendwelchen ominösen Abgehängten und so etwas. Und wenn man nur Bilder hat von den Menschen, die in der Gesellschaft auch noch da sind, kann man solche Bilder auch instrumentalisieren, Ängste erzeugen, Vorurteile erzeugen und sonst was. Und wenn wir so eine Situation haben, wo, jetzt mal plakativ gesagt, der Vorstand eines Autokonzerns auch im Hospiz arbeitet oder in einem Gemeinschaftsgarten oder so, dann hat man eine andere Durchlässigkeit innerhalb der Gesellschaft. Und das scheint mir für Demokratie gerade in der heutigen Zeit existenziell. Und der andere Aspekt ist natürlich der, dass wenn das von Kind auf eine Normalität ist, also gar nicht gelernt wird, sondern dass es einfach so ist, wie es ist, dann zentriert sich auch die individuelle Existenz nicht einfach nur um mich und allenfalls nur noch meinen engsten sozialen Bezugskreis, sondern die Gesellschaft selber ist etwas, von der ich mich als Teil empfinde und wo ich auch ganz selbstverständlich etwas hingebe.
Herr Dettling, ein Modell Welzer, kann das funktionieren? Klar, ist erstmal eine Utopie. 18, 20 muss man sich ranrobben, erstmal überlegen. Aber dass Arbeitgeber auf ein Fünftel ihrer Arbeitskraft verzichten sollen, auch noch mitfinanzieren sollen für soziale Dienste, kann man sich das heute schon vorstellen?
Ja, vorstellen kann man sich alles. Der 8-Stunden-Tag, die 40-Stunden-Woche ist ja auch nicht so alt, sondern es gab immer Veränderungen. Unsere Eltern und Großeltern haben teilweise 50, 60 Stunden gearbeitet, 70 Stunden. Die Frauen waren in der Regel dann oft auch zu Hause oder im häuslichen Arbeiten verrichtet. So gesehen ist da vieles im Fluss und wir brauchen in der Tat eine Debatte über Arbeitszeiten, flexible Arbeitszeitmodelle, Auszeiten, Sabbaticals und so weiter. Das muss möglichst flexibel laufen. Die einen wollen vielleicht 2 Tage in der Woche aussteigen, was anderes machen, sich engagieren und die anderen eben 4 Tage arbeiten und einen Tag sich engagieren. Also da brauchen wir flexible Modelle in der Tat, auch was Arbeitszeiten angeht. Herr Welzer hat einen wichtigen Punkt angesprochen. Engagement muss man sich leisten können. Ja, wir haben gerade bei den Jugendlichen viele, was das Bundesfreiwilligendienstjahr angeht, die eben aus der Mittelschicht kommen. Ja, und Jugendliche mit Migrationshintergrund oder aus eher prekären Familien, die machen den Dienst nicht, die können sich das nicht leisten oder wollen sich das nicht leisten. Und da braucht es auch Anreize, auch materieller Art. Wenn man so einen Pflichtdienst, wie er ja auch diskutiert wird, wirklich nach Mindestlohn umsetzt für die 700.000 Jugendlichen in Deutschland, dann würde das roundabout 12 Milliarden Euro kosten, wurde ausgerechnet. Und das ist nun mal die Gegensumme, die auf dem Spiel steht. Und so eine Summe muss uns das Ganze natürlich dann auch wert sein, wenn wir es jenseits von Pflichtarbeit freiwillig, flexibel, wie das Herr Welzer zum Teil auch vorgeschlagen hat, da gibt es ja verschiedene Modelle, empfiehlt. Ja, und diese Diskussion ist da und die müssen wir führen als Gesellschaft. Ob das jetzt hermetisch 20-80 ist oder flexibel 30-70, das würde ich auch den Leuten überlassen, auch den Betrieben überlassen. Aber die Diskussion ist da und die wird sicherlich nicht völlig ohne Konflikte verlaufen. Wir müssen, glaube ich, die Arbeitsgesellschaft der Zukunft, überhaupt die Gesellschaft der Zukunft radikaler von den einzelnen Individuen, von den Menschen aus sehen. Und jeder sollte so einen Anspruch auf Auszeit, auf flexibles Engagement haben. Die Digitalisierung, die Automatisierung, vor der wir stehen in den nächsten Jahren, wird das, was uns Menschen von den Maschinen unterscheidet, präzisieren und auch nochmal betonen und zu einer Aufwertung auch von sozialem Engagement und von sozialen Berufen führen. Und von daher gehört da auch eine entsprechende Arbeitszeit oder Zeitdiskussion dazu, völlig klar.
Herr Welzer, Arbeitszeitdiskussion. Wir hatten mal die 35-Stunden-Woche, sind wir längst wieder von weg. Jetzt haben wir die 40-Stunden-Woche wieder als Regelarbeitszeit im Großen und Ganzen. Dafür sehr viele Teilzeitmodelle. Das hat der Herr Dettling gerade schon angesprochen. Aber setzt Ihr Modell 80-20 nicht voraus, dass in der digitalisierten Industrie sozusagen die Arbeitsplätze wegfallen bzw. weniger gearbeitet werden muss, sodass auch mehr Zeit ist, um diese 20% tatsächlich gestalten zu können?
Naja, also machen wir uns doch nichts vor. Es ist doch nicht so, dass heute bei der absoluten Arbeitszeit, wenn Leute 50 oder 60 Stunden arbeiten in der Woche, dass 50 und 60 Stunden auch tatsächlich gearbeitet wird. Wir sind ja gerade in der Situation, und das hat übrigens viel mit Digitalisierung zu tun, dass unglaublich viel Redundanz produziert wird. Ja, also das ist ja nicht so, dass diese Arbeitszeit, die gemessen wird, auch tatsächlich gefüllt ist mit sinnvoller Arbeit. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt, den haben Sie schon angesprochen, 35-Stunden-Woche. Es ist natürlich überfällig, gerade auch mit den Aussichten, die wir haben, dass durch Automatisierung, Roboterisierung und so weiter wirklich Arbeit wegfällt. Und zum Teil finde ich das auch sehr wünschenswert, weil viele repetitive Arbeiten, also wo sich alles wiederholt, oder auch sehr schwere, körperlich belastende Arbeiten wegfallen können. Naja, das ist natürlich überfällig, dass wir eine neue Diskussion über Arbeitszeit führen. Es ist ja ein Rückschritt gewesen gegenüber der Zeit, als über 35 Stunden, 30 Stunden Woche diskutiert wurde, zum Teil auch Modelle unter anderem bei Volkswagen erprobt worden sind. Und das war natürlich auch nicht ganz schlecht für die Familiensituation, wenn plötzlich dort auch andere Arbeitsteilungen zu Hause möglich wurden dadurch. Davon sind wir weit entfernt. Und diese Diskussion muss man, glaube ich, zwingend wieder aufnehmen. Es gibt aus meiner Sicht überhaupt keinen Grund, an dieser Fetischisierung von Arbeit festzuhalten und zu glauben, dass es irgendwas ganz Tolles ist, wenn man 60 oder 80 Stunden die Woche arbeitet. Es sind ja auch seltsame Vorstellungen, die sich daran knüpfen, dass je mehr man arbeitet, desto mehr dabei rauskommt. Das stimmt ja einfach auch nicht.
Frau Meier, solidarische Dienste soll es ja bei Herrn Welzer nicht nur für Jugendliche geben, sondern vor allem vom Kindergartenalter bis zum Rentner. Ist das für Sie auch eine, sag ich mal, lockende Alternative zu den bisherigen Diensten, wie wir sie kennen, BUFDI und Sozialdienste, die ja nur vornehmlich, wenn nicht ausschließlich, für junge Leute sind?
Naja, grundsätzlich vertrete ich natürlich auch in meiner Funktion nicht nur das Engagement in den Freiwilligendiensten, sondern vor allem das ehrenamtliche Engagement, das eben von über 6 Millionen Jugendlichen und jungen Erwachsenen in den Jugendverbänden ja tagtäglich gemacht wird. Sei es in der Freiwilligen Feuerwehr oder in den konfessionellen Verbänden oder helfenden Verbänden, Migrantenjugendselbstorganisationen etc. Also Gruppenstunden, Zeltlager und so weiter. Und das ist natürlich auch ein ehrenamtliches Engagement, das in dem Modell ja auch unterkommt oder genau auch mit gemeint ist, so wie ich das von Ihnen auch verstanden habe. Was aus meiner Perspektive wirklich ein positiver Aspekt ist, ist eben, dass es eine Normalität ist vom Kindesalter an in dem Modell und dass man schon früh herangeführt wird, weil wir gerade sehen, dass durch die Freiwilligen-Surveys deutlich worden ist, dass gerade im Jugendalter, also Schülerinnen und Schüler, die höchste Engagementquote haben, weil sie diejenigen sind, die sich am meisten Personen, also zahlenmäßig engagieren, die wenigste Zeit mittlerweile für Engagement haben. Also noch beim Freiwilligen-Survey vor 10 Jahren war es so, dass sie die höchste Zeit aufgenommen haben für ehrenamtliches Engagement, also bis zu 6 Stunden Schülerinnen und Schüler, und mittlerweile die niedrigste Zeitquote haben, also nur noch mit um die 2 Stunden pro Woche, diejenigen, die engagiert sind. Und das ist natürlich unter anderem auf zeitlichen Druck, Ganztagsschulsysteme etc. zurückzuführen. Und deshalb ist ja beispielsweise eine Forderung 35-Stunden-Woche in der Arbeitswelt ja eine Forderung, die es auch in den Jugendverbänden gibt. Also 35-Stunden-Woche für Schülerinnen und Schüler. Das heißt, einen freien Nachmittag in der Schule, der frei ist für unter anderem ehrenamtliches Engagement, wo ich mich aber freiwillig dafür auch entscheiden kann. Also bundeslandweit einen freien Nachmittag, an dem ich mich entscheiden kann, engagiere ich mich ehrenamtlich oder bleibe ich mal zu Hause und verbringe meine Zeit anderweitig, wie ich es gerade brauche, um mich zu entspannen oder wie auch immer.
Wäre ja nur die Vorstufe für Herrn Welzer, der 80-20 fordert. Können Sie sich das in der Schule oder auch in der Universität auch vorstellen?
Also grundsätzlich glaube ich, dass das schon mal wichtig ist, freie Zeiten und freie Räume zu generieren. Ich glaube nur, dass in diesem vorgeschlagenen Modell ja auch wieder das ehrenamtliche Engagement nicht auf Freiwilligkeit basiert, weil, so wie ich es verstanden habe, ja jede Person sich dann aus einem pluralen System aussuchen darf, wie sie sich ehrenamtlich engagiert, aber nicht ob. Und das ist für uns schon nochmal ein grundsätzlich wichtiger Aspekt, dass Freiwilligkeit nicht nur bedeutet, dass ich mich in einem pluralen Angebot auswählen darf, wie ich mich ehrenamtlich engagiere, sondern auch, dass das ob eine Entscheidung ist. Und die ist meines Erachtens sehr notwendig, weil ein Staat von seinen Bürgerinnen und Bürgern zwar grundsätzlich das fördern kann, dass die sich ehrenamtlich engagieren, aber nicht erwarten kann, dass Bürgerinnen und Bürger oder es erzwingen kann, sage ich mal, dass Bürgerinnen und Bürger sich ehrenamtlich engagieren. Weil das passt meines Erachtens auch mit dem Ehrenamtsbegriff nicht in dem Sinne zusammen. Was ich grundsätzlich auch noch diskutierenswert finde, ist die Frage, man will eine solidarische Gesellschaft erreichen oder schaffen dadurch, dass man alle dann in diesem ehrenamtlichen Kontext zusammenbringt. Ich glaube, dass Solidarität in den letzten Jahren oder Jahrzehnten aufgelöst worden ist oder wenn sie überhaupt jemals bestanden hat in der Form, wie wir sie uns eigentlich wünschen würden, auch durch ganz andere Dinge, also eine Zweiklassengesellschaft im Renten- oder Krankenversicherungssystem, wo sich besonders beitragsstarke Gruppen zum Beispiel rauslösen können, hat auch nicht viel mit Solidarität zu tun oder eher wenig. Und wenn ich beim dreigliedrigen Schulsystem bleibe, ich bin selbst auch Lehrerin von meiner Ausbildung und meinem Beruf, dann würde ich auch sagen, führt das nicht unbedingt zu mehr Solidarität in der Gesellschaft, wenn man sich dann mal in seinen bestimmten Freizeiten, was auch heute schon möglich ist, im Sportverein und im Fußballverein oder in der Freiwilligen Feuerwehr treffen sich auch Menschen aus unterschiedlichen sozialen Schichten oder Schulsystemen am Nachmittag. Aber wenn ich sozusagen den Rest nicht verändere, dann glaube ich, verändere ich ja nichts in Richtung einer solidarischen Gesellschaft.
Aber das Argument gilt ja immer. Also wenn man so argumentiert, dann muss man immer die sozusagen das totale Bild entwerfen und sagen, wir können gar nichts verändern, wenn wir nicht alles verändern. Und insofern finde ich das nicht zielführend. Dann können wir über Einkommen, über Verteilung, über Bildungsungleichheit und so weiter sprechen. Ja, aber ich bin ja daran interessiert, dass wirklich die zentrale Voraussetzung, ich sag's nochmal, von Demokratie, das heißt, dass es eine Form von Vorstellung aller Gesellschaftsmitglieder gibt, dass sie Teil von demselben sind. Das ist ja zentral für Demokratie. Das verlieren wir im Moment gerade und zwar doch in einem ausgeprägten Maße. Dass das einfach etwas ist, Sie haben ja recht, es gibt unterschiedliche Quellen von Nicht-Solidarität, aber die muss man nicht alle auf einen Schlag versuchen zu beseitigen. Und wenn man sagt, das eine bringt nichts, wenn man das andere nicht beseitigt, na gut, dann ist das Kind mit dem Bade ausgeschüttet, würde ich sagen. Und ich bin ja Sozialpsychologe. Und was ich an diesem Vorschlag einfach interessant finde, ist die Selbstverständlichkeit. Solidarität lernt man ja nicht, indem man einen Text liest oder das Wort zum Sonntag sich anguckt oder irgendeine moralische Appellgeschichte über sich ergehen lässt, sondern Solidarität ist immer aufgehoben in der Praxis. Es muss immer eine Erfahrungskategorie sein. Und je selbstverständlicher etwas ist, desto besser funktioniert es. Und solange ich nur drüber redet und das appellhaft habe, genauso wie ich solche Begrifflichkeiten, die heute, wenn ich immer höre, auf Augenhöhe oder sowas, ja, dann ist der Sprecher der Auffassung, er befindet sich nicht auf Augenhöhe. Also Gesellschaften und Rhetoriken sind immer so, dass das thematisiert wird, was nicht existiert. Wenn wir eine Praxis haben, die das einfach für völlig selbstverständlich macht, ist, glaube ich, eine Menge gewonnen.
Eine Nachfrage habe ich noch an Sie, Herr Welzer. Die Frau Meyer hat eben gesagt, dass Ihr Modell auf Unfreiwilligkeit beruht. Mhm. Habe ich Sie da richtig verstanden?
Ja, sicher. Aha. Habe ich aber auch kein Problem damit. Es gibt vieles. Die Schulpflicht basiert auch auf Unfreiwilligkeit. Die Wehrpflicht basierte auch auf Unfreiwilligkeit. Ich gehöre noch einer Generation an, wo man Kriegsdienstverweigererprozesse über sich ergehen lassen musste. In meinem Fall übrigens sogar erfolglos. Also es gibt vieles, was doch eine staatliche Verpflichtung ist, die den Bürgerinnen und Bürgern auferlegt wird. In dieser Stelle habe ich überhaupt keine Schwierigkeit.
Sie hören das SWR 2 Forum mit dem Thema Mehr Solidarität wagen. Brauchen wir einen Gemeinschaftsdienst für alle? Herr Dettling, Sie sind Zukunftsforscher und haben im vergangenen Jahr als die damalige Generalsekretärin und die jetzige Bundesvorsitzende der CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, eine allgemeine Dienstpflicht ins Gespräch gebracht, hat einen Gegenvorschlag gemacht. Schüler sollen schon während ihrer Schulzeit verpflichtende Kümmer-dich-Praktika machen und nach der Schule Gelegenheit bekommen, ordentlich bezahlt natürlich, Dienst an Mensch und Demokratie zu leisten. Allerdings freiwillig. Glauben Sie ernsthaft, dass dann wirklich auch alle 700.000 Schulabgänger, die wir in einem Jahrgang haben, dann mitmachen?
Wenn alle mitmachen, stehen natürlich die Wohlfahrtsverbände und Träger vor einem Riesenproblem. Mhm. Ja, von daher, man sollte es versuchen und ich denke, es werden mehr sein als die 100.000, die es jetzt machen. Und es muss einfach selbstverständlich sein, so wie in anderen Ländern, USA, Israel etc., auch Frankreich, Civic Education, das freiwilliges Engagement quasi zur DNA gehört in den Schulen, in einer Gesellschaft. Und das muss so selbstverständlich und so attraktiv und auch entsprechend bezahlt sein, wenn es ordentlich und langfristig getan wird, dass es quasi auch jeder machen kann und machen möchte, wenn er wirklich auch die Gelegenheit dazu hat. Viele wollen ja dann studieren oder was anderes machen, ein Jahr ins Ausland gehen, eine Weltreise machen etc. Das ist ja auch alles legitim und das gehört ja auch zur Persönlichkeitsbildung dazu. Also mein Modell ist ein dritter Weg jenseits von Pflichtdienst und reiner Freiwilligkeit. Da haben wir nämlich auch Probleme. Wie geschieht das? Eine Mittelstandsveranstaltung und viele Kinder mit Migrationshintergrund aus prekären Familien, sogenannten sozial schwachen Familien in Anführungszeichen, gehören da eben nicht dazu. Ja? Und es muss eine Selbstverständlichkeit werden. Es muss ein inklusives Modell sein und entsprechend auch bezahlt sein, wenn es längerfristig ist. Und viele Jugendliche sind ja auch gerade in so Übergangsphasen nach der Schule, vor der Ausbildung, vor dem Studium, wie auch immer, und suchen da nach einem halben Jahr oder nach 3 Monaten sinnvoller Tätigkeit. Und da fehlt es an Angeboten, an flexiblen Möglichkeiten. Und das kann sich auch hinziehen. Das kann sich in der Tat dann auch richten an Arbeitnehmer, an Selbstständige, an Rentner. Warum nicht? Ja, das kann eine neue Bewegung werden. Wir sehen ja bei der Friday for Future-Bewegung, das ist ja eine neue Jugendbewegung, die weniger so als Anti-Bewegung daherkommt wie die 68er und radikal alles in Frage stellt, sondern die sagen ja ganz klar, wir engagieren uns, damit die Erwachsenen ihre Hausaufgaben machen. Ja, das ist deren Erwartungshaltung. Die stellen die Erwachsenen nicht in Frage, sondern erinnern sie an ihre eigene Selbstverpflichtung, Stichwort Klimaabkommen. Und die sehen sich auch als Avantgarde einer solchen neuen Zeit, so wie die sozialen Berufe inzwischen auch. Da fordern auch viele, inklusive des Pflegebevollmächtigten der Bundesregierung, dass 30 Stunden Arbeitszeit die neue Vollzeit ist. Ja, auch einfach, um diese Berufe nicht nur aufzuwerten, sondern diese Berufe auch zu entlasten. Ja, weil viele sind körperlich da nicht mehr in der Lage, 40 Stunden oder noch länger mit Überstunden zu arbeiten, sondern es braucht hier Entlastung und das trifft auf die Schüler auch zu.
Es muss zum Beispiel schon klar sein, dass man auch Geld in die Hand nehmen muss, wenn man so einen Freiwilligendienst anbieten will. Als Gesellschaft muss das einen auch was kosten. Sie haben ja diese 12 Milliarden vorher angesprochen. Wäre ja schon schön, wenn, sage ich mal, ein Zehntel dessen verstetigt wird oder obendrauf kommt. Und würde an der Stelle schon auch vieles an finanzieller besserer Ausstattung schaffen. Beispielsweise auch das Taschengeld müsste meines Erachtens auch entsprechend angepasst werden.
Oder ist doch gerade erhöht worden auf 402 Euro.
Ja, von genau. Frau aber etwas. Also ich meine, die Frage ist natürlich immer jetzt, Beispiel Taschengeld ist schon, man hat jetzt auch ein Teilzeitmodell eingeführt, sagt aber, wenn du Teilzeitfreiwilligendienst machst, dann bekommst du auch weniger Taschengeld. Das hört sich dann doch wieder nach Stundenlohn an, den ich für mein ehrenamtliches oder bürgerschaftliches Engagement bekomme. Dabei ist es ganz oft so, dass Leute, weil sie pflegen müssen, weil sie Erziehungszeiten haben, weil sie beispielsweise als Geflüchteter noch einen Sprachkurs machen müssen, deshalb nur weniger Zeit investieren können in einen Freiwilligendienst. Wenn ich aber jetzt nur 25 oder 30 Stunden die Woche Freiwilligendienst mache, dann wird mir das nach dem aktuellen Gesetzesmodell eben auch wieder abgezogen vom Taschengeld. Und das sind zum Beispiel schon Sachen, die führen dazu, dass es doch wieder so eine Art Monetarisierungseffekt gibt für dieses bürgerschaftliche Engagement. Oder eine Verlinkung zwischen Geld und diesem Engagement. Dabei soll das Taschengeld einfach dazu führen, dass es eben nicht einen ausschließenden Effekt hat und es sich nur bestimmte Menschen leisten können, ein Engagement zu machen in dem Bereich oder einen Freiwilligendienst. Und ich glaube, dazu müsste man sich schon nochmal überlegen, ob man das ankoppelt, so ein bisschen im Bereich wie bei dem BAföG oder ähnliches. Also, dass es dann eben eine entsprechende Leistung gibt, die ermöglicht, dass ich währenddessen gut leben, oder was heißt gut leben, aber dass mir das sozusagen Lebensunterhalt einigermaßen ermöglicht, weil ich eben mich in diesem Jahr ehrenamtlich engagiere oder ausschließlich ehrenamtlich engagiere.
Sie haben ja scharfe Kritik geübt an Annegret Kramp-Karrenbauer, als sie letztes Jahr diesen Vorschlag gemacht hat und er ist damit changiert, ob es freiwillig oder ein unfreiwilliger Dienst werden soll, für alle verpflichtend. Dann ging es hin und her. Ich habe jetzt nochmal nachgefragt bei der CDU-Pressestelle und innerhalb von einer Woche keine Antwort bekommen. Offenbar stockt diese ganze Diskussion innerhalb der CDU. Aber generell...
Zu wenig Freiwillige dort.
Ja, zu wenig. Nicht bei der CDU vielleicht, Herr Welzer. Sie sind ja der Meinung, man sollte durchaus verpflichtende Elemente in Ihr Modell einführen. Aber stellt sich natürlich eine grundsätzliche Frage. Rein rechtlich gesehen könnte man sagen, das ist Zwangsarbeit, oder?
Ja, man kann vieles sagen. Ich argumentiere ja aber von der anderen Seite her. Also Sie haben das ja auch so, finde ich ja auch lustig, höre ich zum ersten Mal, Welzer fordert. Also ich habe ja in diesem erwähnten Buch viele konkrete Utopien. Eine dieser Utopien ist diese Form von 80-20. Was die beiden Gesprächspartner hier, Frau Meyer und Herr Dettling, sagen, sind ja im Grunde genommen auch Erfahrungen aus anderen Perspektiven, wo man jetzt zum Beispiel eine Utopie genauso umsetzen würde, dass man sagt, okay, Es liegen jetzt aus dieser Jugendarbeit eine Menge Erfahrungen vor. Es liegen aus anderen gesellschaftlichen Bereichen des Ehrenamts jede Menge Erfahrungen vor. Der Sozialpsychologe hat noch diese und jene Vorstellung und so weiter. Und dann lasst uns überlegen, wie wir das Ding wirklich umsetzen können. Und dann gibt es jede Menge politische Konflikte, die dann resultieren würden. So entwickelt sich ja Gesellschaft. Ich würde ja jetzt nicht sagen, dieses Modell ist in Marmor gemeißelt. Aber der Punkt, den ich wirklich interessant finde, und wir haben eben natürlich sehr spezifisch über Jugendliche geredet, ich finde das sehr faszinierend, wenn man das wirklich auf alle Gesellschaftsmitglieder ausdehnt. Und diesen Punkt möchte ich nochmal wirklich stark machen, dass ich glaube, dass wir ein ganz großes, also viele der politischen Unzufriedenheiten und Fehlwahrnehmungen, die wir in der Gegenwart haben, haben wirklich was damit zu tun, dass man mehr Fantasien mittlerweile über die anderen in der Gesellschaft hat, als dass man reale Erfahrungen macht mit anderen. Und das hat auch eben auch was damit zu tun. Wir haben solche Bereiche, Frau Mayer hat es vorhin genannt, die Freiwillige Feuerwehr oder sowas, ja. Aber da finden Sie natürlich ein genau umgekehrtes Bild der Teilnehmerschaften bei der Freiwilligen Feuerwehr. Da sind dann irgendwelche Professoren oder so sicherlich nicht beteiligt, ja. Professorinnen vermutlich noch weniger. Und in diesem 80-20-Modell ist das Faszinierende, dass wir genau dieses, das andere nur noch in der Fantasie existieren oder in merkwürdig verzerrten Bildern, das würde man damit aufheben. Und ich glaube, und deshalb ist der Gedanke auch so faszinierend und auch eben neben diesem Aspekt, dass es dann nichts Besonderes ist, was man sich leisten können muss, ehrenamtlich oder gemeinwohlorientiert tätig zu sein, sondern es ist einfach sowas, was für alle da ist und das bringt einfach einen größeren Zusammenhalt. Und das scheint mir gerade in der augenblicklichen Situation extrem wichtig zu sein.
Sie hören das SWR2-Forum mit dem Thema Mehr Solidarität wagen. Brauchen wir einen Gemeinschaftsdienst für alle? Mit dem Sozialpsychologen Harald Welzer, mit Lisi Meyer vom Deutschen Bundesjugendring und mit dem Zukunftsforscher Daniel Dettling. Herr Dettling, populär ist der Gedanke an einen Pflichtdienst ja durchaus in der Bevölkerung. Im August letzten Jahres wurde eine Umfrage gemacht, da hieß es 68% seien für so einen Pflichtdienst. Ist das eher so eine Momentaufnahme oder glauben Sie, es gibt belastbar den Wunsch, verbindlich etwas für diese Gesellschaft zu leisten bzw. leisten zu lassen?
Ja, es sind erstaunlicherweise auch viele junge Leute für diesen Pflichtdienst, wie ihn Frau Kamp-Karrenbauer vorgeschlagen hat, allgemeines Dienstjahr, sogar noch mehr als die älteren Generationen. Wenn es konkret wird, sind die Leute natürlich dann oft auch anders. Ja, viele sind für den Umweltschutz und wenn es Benzin teurer werden soll, dann wollen dann viele aussteigen. So gesehen ist das immer ambivalent. Es gibt eine große Nachfrage in der Tat, auch eine Sehnsucht nach Solidarität und wir müssen irgendwo anfangen bei dem Thema und ich würde da während der Schulzeit anfangen. Die entscheidenden Jahre, die prägenden Jahre, sagen die Pädagogen und Schulpsychologen sind 14 bis 16 Jahre. Das sind die zwei Jahre, die eine Persönlichkeit prägen. Und da braucht es besondere Angebote. Und das kann nicht nur der reine Schulunterricht sein, sondern wir brauchen eine Öffnung der Schule, Schule als soziale, als emotionale Veranstaltung, raus aus der Schule. Da sind auch andere Gruppen betroffen. Man kann auch ein Praktikum machen während der Schulzeit in einer Partei beispielsweise. Es muss nicht nur in Anführungszeichen ein soziales Praktikum sein, aber gerade in dem Bereich gibt es große Lücken. Also wir brauchen hier mehr Angebote, mehr Möglichkeiten. Und da finde ich eine flexible 4-Tage-Woche während der Schulzeit eigentlich sehr attraktiv und das richtige Angebot. Viele gehen ja auch raus ein halbes Jahr oder Jahr während der Schulzeit ins Ausland. Das sind aber auch dann, die sich das entsprechend leisten können. Also hier braucht es schon auch eine Attraktivität verbunden mit einer Verbindlichkeit. Ja, alle machen mit, aber sie haben trotzdem innerhalb dieser Verbindlichkeit Wahlrechte, Wahlmöglichkeiten, wohin sie gehen. Und da können dann alle von profitieren, inklusive die Bundeswehr, die große Nachwuchsprobleme hat. Man könnte es natürlich auch jetzt leicht machen, etwas zugespitzt und polemisch. Herr Welzer, einfach die Wehrpflicht ist ja nur ausgesetzt. Ja, das ist, wir brauchen eine einfache Mehrheit im Bundestag, dann ist die Wehrpflicht wieder da. Ja. Und ich, also wenn Ihre These stimmt, ja, wenn alle was machen oder zumindest diese Generation mehr machen muss, ich glaube, so gut waren die 70er, 80er, 90er Jahre auch nicht, was Solidarität angeht in diesem Land, ganz im Gegenteil.
Ja, aber entschuldige, ich muss das nochmal sagen, das geht dann immer jetzt in die Verengung auf die jungen Menschen. Aber das ist ja eh falsch. Das hat ja Frau Mayer auch schon in ihren Texten kritisiert. Warum denkt man immer daran, dass es ausgerechnet die sind, die jetzt irgendwie für das Gemeinwohl was tun müssen? Ich kann mir echt Unzahlen von Rentnerinnen und Rentnern vorstellen, wo ich es auch extrem sinnvoll finden würde, wenn die was für das Gemeinwohl tun. Ich kann mir auch auch Menschen aus ganz anderen Schichten vorstellen, wo ich es ganz fantastisch fände, wenn die die Idee hätten, was aufs Gemeinde. So,
ja, aber also das Thema allgemeine Dienstpflicht bezieht sich ja auf die Jüngeren. Ja, die Zustimmungsraten in der Bevölkerung, die eben zitiert wurden, beziehen sich auf die Jüngeren.
Ja, ja, klar.
Und die allgemeine Diskussion bezieht sich auf die Jüngeren. Sie haben völlig recht.
Deshalb ist die Zustimmung wahrscheinlich auch so hoch, weil es dann die Durchschnittsbevölkerung nicht betrifft.
Und die Jüngeren sagen, sind ja auch
super, die jungen Menschen sollen doch mal ordentlich was machen oder so. Ja? Ja. Während die selber da Netflix gucken den ganzen Tag oder so. Ja? Also das ist ja genau der Witz an der Sache. Also ich würde dieses Thema, gerade wenn wir das unter der Überschrift Solidarität diskutieren, würde ich es halt viel breiter sehen.
Frau Mayer, mir ist bei der Vorbereitung dieser Sendung aufgefallen, jetzt komme ich doch wieder auf die jungen Leute zu sprechen, weil wir da nun mal die Erfahrungswerte haben, was solche Freiwilligendienste angeht, dass die Abbrecherquote bei den Bufti-Jobs und bei den Sozialdiensten teilweise bei 40% lagen. Das heißt, bei allem Wunsch, etwas zu tun, manchmal scheitert dieses Engagement auch. Liegt das nur an den Umständen, an den nicht so günstigen, die Sie vorhin schon beschrieben haben, mit mangelnder Ausstattung, mit Geld, Taschengeld und so weiter? Oder haben wir da ein strukturelles, ein Prinzip? Problem.
Also wir sehen schon auch ganz oft, dass es natürlich mit den Diensten selber zu tun hat. Ja. Also es ist ja ein Unterschied, ob den Freiwilligendienst, den ganz konkreten junger Mensch macht, auch ein Stück weit, sage ich mal, eine gute Anleitung hat, ob man gut begleitet wird, ob das ein wirklicher Lern- und Bildungsdienst ist, was er eigentlich sein sollte. Also es ist ein Lern- und Bildungsjahr, wo ich unter anderem soziales Lernen, Solidarität lernen natürlich auch mit drin ist. Aber vor allem natürlich auch ein Lerndienst, wo ich persönlichkeitsentwickelnde Momente oder Elemente auch mit drin habe. Oder ist es ein Dienst, der eigentlich einen Arbeitsplatz ersetzt? Ja. Und wir stellen schon fest, dass sozusagen viele der früheren typischen Zivildiensttätigkeiten, die sehr stark einfach nur ein Ersatz für einen Arbeitsplatz, der ansonsten nicht besetzt werden konnte oder wo kein Geld dafür da war, dass die stark abgebrochen werden. Oftmals auch deshalb, weil junge Menschen dann beklagen, dass sie eben nicht entsprechend begleitet worden sind in der Zeit oder das sich problematisch darstellte oder sie das Gefühl hatten, wirklich ausgenutzt zu werden als billige Arbeitskraft.
Herr Dettling, wie ist das denn, wenn billige Arbeitsplätze kommen, machen die bestehende Berufe, beispielsweise in der Pflegebranche oder bei der Feuerwehr, kaputt? Entwerten sie die professionelle Arbeit durch ihr amateurhaftes Engagement?
Nein, das glaube ich nicht. Auch der Zivildienst hat ja diese Berufe eher aufgewertet und es gab mehr Bewerber, mehr Interessierte, was soziale Berufe angeht, als es den Zivildienst gab. Also eher umgekehrt wird ein Schuh daraus, ist für viele ein Eintritt. Sie lernen diese Berufe kennen und beide Seiten haben was davon, aber es muss schon auch professionell sein. Es muss auf gleicher Augenhöhe sein. Ja, also es kann nicht sein, dass da Leute ausgebeutet werden oder eben als billige Arbeitskräfte herangezogen. Das merken die Jugendlichen dann auch schnell und im Zivildienst hatten sie die Möglichkeit, nicht auszusteigen. Jetzt haben sie bei den Freiwilligendiensten diese Möglichkeit. Das ist ein Indikator dafür, dass da vieles nicht gut läuft. Ja, und mein Petitum unterstreicht meine These, dass es da eben auch mehr Attraktivität braucht, mehr Flexibilität, auch mehr Professionalität. Ja, und das fehlt. Das ist eben keine zusätzliche Tätigkeit, sondern das ist in der Tat, das war der Zivildienst auch schon immer, das ist eine Lebenslüge. Der Zivildienst war immer auch ein Ersatz der Tätigkeiten. Ja, das war nicht nur irgendwie nur Vorlesen und die alten Leute so ein bisschen hin und her fahren, sondern es gab da auch teilweise andere Tätigkeiten, die da eben geleistet werden mussten und das haben die Zivildienstleister dann auch getan. Also so gesehen können beide Seiten davon profitieren, wenn es entsprechend attraktiv, freiwillig, flexibel ist und es ist kein Lose-Lose-Spiel, kein Nullsummenspiel, sondern es ist eher ein Positivsummenspiel für beide Seiten, wenn man es richtig macht. Ja.
Der Sinn der Sache, Herr Welz, haben Sie unter anderem genannt, sei ja auch die Perforierung der sozialen Filterblasen. Das heißt also, der Manager soll auch mal im Pflegeheim arbeiten, der Chefarzt in Kontakt kommen mit dem Kindergarten und so weiter. Ist das realistisch?
Ja, warum denn nicht? Was soll daran unrealistisch sein?
Die Frage ist, ob der Wille vorhanden ist, tatsächlich die eigenen Blasen zu verlassen. Das ist doch die Frage in unserer gesellschaftlichen Debatte, die wir seit Jahren jetzt führen. Dieses Blasenwesen, Echokammern
etc. Dann kann ich gewissermaßen vom Status quo her antworten. Und da würde ich sagen, da ist sicherlich bei vielen Menschen dieser Wille arg begrenzt, weil sie sich eben gerne dort aufhalten, wo sie sich auskennen und wo sie nicht mit irgendwas behelligt werden, was sie nicht kennen. Ja? Und genau da setzt ja dieses Konzept an, weil es eben tatsächlich zu einem gesellschaftlichen Klima, was positiv ist, nicht beiträgt, wenn die Leute sich sozusagen nur unter ihresgleichen aufhalten Und weil es, das nenne ich dann ja Perforierung, schon, glaube ich, gucken sich doch die Losgelöstheiten an, wie zum Beispiel über andere geredet wird, wie Vorurteilsstrukturen in der Gesellschaft ausgeprägt werden. Ich sage Ihnen mal was ganz Einfaches, was mich aber immer ärgert. Das fängt erstens bei Begriffen an wie bildungsferne Schichten, was ich für extrem abwertend und völlig falsch halte. Das sind Menschen, die sind ärmer als andere. Das heißt aber nicht, dass sie bildungsfern sind. Ja? Da wird also sozusagen aus einer Oberschichtperspektive heraus eine Bewertung abgegeben. Oder finde ich immer in der Tagesschau, und im Heute-Journal interessant, wenn es irgendetwas gibt über Hartz IV, dann wird immer eine Familie eingeblendet, wo schlecht gekleidete, übergewichtige Eltern mit schlecht gekleideten, übergewichtigen Kindern in Rückenansicht irgendwie einen schredderigen Parkweg runtergehen. So, das heißt, ich spreche über Menschen, die wahrscheinlich wahnsinnig gut darin sind, ihre eigene schwierige Realität zu versuchen zu bewältigen. Und ich gebe damit ein Bild rein, was einfach eine bestimmte Optik festlegt, die sehr viel mehr mit Vorurteilen als mit Wirklichkeit zu tun hat. Und das sind Dinge, wo man sieht, dass diese Gesellschaft eben nicht durchlässig ist, sondern dass bestimmte Bilder von Menschen produziert und aufrechterhalten werden und eben, wenn es übel läuft, auch von bestimmten politischen Gruppierungen instrumentalisiert werden. Und da möchte ich raus.
Kann die soziale Hürde, die es ja nun mal gibt in der Gesellschaft, durch diese Form des sozialen Zusammenhalts und der Vergemeinschaftung in einem Dienst tatsächlich, wenn schon nicht aufgehoben werden, doch wenigstens ein wenig abgestuft werden? Ist das eine Möglichkeit von einem solchen Gemeinschaftsdienst, Herr Dettling, oder ist das eine Illusion?
Ja, zugespitzt und wieder polemisch eingewandt, Herr Welzer, solche Dienste und Gesellschaften hatten wir ja schon mal. Ja, also tut mir leid, ja, da die Perforierung der Filterblasen wurde dadurch nicht aufgehoben und ist, selbst wenn ihr Modell wenn ihr Modell durchgesetzt wird, der Manager, der hier klischeehaft bemüht wird, der wird in Altersheime und Pflegeheime gehen, wo er unter seinesgleichen ist. Ja, der wird dann nach Bogenhausen gehen, der wird nicht in den LKW Pflegeheim gehen. Die Möglichkeiten hat er und eine solche Gesellschaft wird sich auch entsprechend organisieren. Die Schule der Nation ist die Schule, hat Willy Brandt gesagt. Wir sollen in der Schule anfangen, was Durchlässigkeit angeht. Da sollten wir anfangen. Und wenn die Gesellschaft später mit 30, 40, 50 entscheidet oder der Manager sich entscheidet, er will mit dem Lkw-Fahrer nichts zu tun haben, umgekehrt, dann ist sein Recht. Und da können wir nichts gegen machen. Und diese Filterblasen bestehen auf beiden Seiten. Ja, die bestehen auf beiden Seiten.
Aber worüber reden und, Sie gerade? Reden Sie über den Vorschlag, den wir hier diskutieren?
Ich glaube nicht, dass Ihre These, dass die Filterblasen aufgelöst werden, wenn es einen Pflichtdienst gibt oder eine 20%-Dienst gibt in der Gesellschaft, dass die aufgelöst wird. Ganz im Gegenteil. Wir werden eher eine Verstärkung dieser Filterblasen und eine Verstärkung der Klassengesellschaft haben.
Das müssen Sie mal begründen. Da sehe ich jetzt keine Begründung, außer dass Sie polemisch auf den Reichsarbeitsdienst verweisen. Aber wo ist die Qualität dieses Argumentes? Und wo kommt das jetzt her, dass sich angeblich mit diesem Konzept dann die gesellschaftliche Segregation weiter ausprägen soll?
Es gibt autoritäre Systeme wie Venezuela, wie China, die solche Dienste haben und die eben nicht zu einer Auflösung der Klassengesellschaft führen, sondern ganz im Gegenteil. Sie haben da eine sehr harte Klassengesellschaft und sie haben Filterblasen, die dort existieren. Also solche autoritären Systeme führen nicht zu einer Auflösung der Filter. Ganz im Gegenteil. Und sie sind unfrei.
Und das ist auch noch autoritär und unfrei. Der Vorschlag, sage ich Ihnen nochmal, sagen? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Was ist denn das für eine Zuspitzung hier?
Frau Mayer, sehen Sie ein demokratisches Defizit oder ein sozialpolitisches Defizit in dem, was der Herr Welzer da vorgeschlagen hat?
Ich habe es ja vorher schon gesagt. Also wenn das nur das Einzige ist, was sich dann verändern soll oder an dem es sich festmacht, dann schafft man nicht eine durchlässigere Struktur unserer Gesellschaft. Ich habe das vorher schon gesagt gehabt, ich glaube, dass es auch nochmal andere sozialpolitische Veränderungen braucht, die sehr, sehr notwendig sind und auch bildungspolitische Veränderungen, damit wir eine stärkere Durchlässigkeit haben. Und wenn man dann sagen würde, dass man nochmal, also ich sage jetzt mal, aus meiner Perspektive wäre da wirklich wichtig, nochmal zu überlegen, wie man es schafft, Schulsysteme eben nicht in dreigliedrige oder zweigliedrige Schulsysteme zu trennen, dass man auch im Sozialsystem keine Zweigliedrigkeiten schafft oder Zweiklassensysteme, sei es bei der Rente oder bei der Krankenkasse, dann schafft man auch mehr Solidarität in dem Zusammenhang, weil natürlich dann alle miteinander nochmal anders verbunden und verwoben sind. Und das mit einem solchen Modell alleine zu schaffen, das glaube ich, führt nicht unbedingt dazu.
Das behauptet doch auch gar keiner.
Ich sage, nee, aber Sie haben gerade gesagt gehabt, Sie gehen davon aus, dass sich dann was verändern wird, weil Menschen sich andere Engagementräume suchen, wie das aktuell der Fall ist. Und ich glaube das eben deshalb nicht, weil alle Studien auch zeigen, wie kommen Menschen zum Engagement. Das heißt, wenn ich mich freiwillig entscheide, aber auch wenn ich es in so einem Pflichtsystem entscheiden würde, dann würde ich ja trotzdem schauen, dass ich mit denjenigen mich zusammentue, mit denen ich gemeinsam Spaß habe, weil das ist eigentlich der wichtigste Motor für ganz, ganz viele im Engagementbereich oder im Ehrenamtsbereich, dass ihnen das auch Spaß macht. Was ja erstmal total gut und positiv ist, dass Menschen Freude an dem haben, was sie noch dazu für andere tun. Ich glaube,
also
das funktioniert.
Vor 30 Minuten ungefähr gab es noch die Problematisierung, dass ein Problem in der Gegenwart darin besteht, dass alle nicht gleichermaßen die Möglichkeit haben, an solchen Engagements teilzunehmen.
Jetzt, sehe ich immer nur so.
Ja, aber der Vorschlag, über den wir hier unter dem Stichwort 80-20 diskutiert haben, geht genau davon aus, dass es ermöglicht werden soll, dass alle die gleichen Chance haben, sich in der Weise zu engagieren. Und mein Argument wäre, es hat eine höhere Durchlässigkeit innerhalb der Gesellschaft zur Folge. Ist doch rein logisch so, dass es eine höhere Durchlässigkeit als zu dem gegenwärtigen Zeitpunkt haben müsste. Aber ich wollte noch mal was sagen. Mir ist das ja egal. Ich habe ja gar kein Recht, irgendwas zu fordern. Das ist einfach nur ein Vorschlag. Ich finde es nur immer klasse, dass solche Vorschläge gewissermaßen immer sozusagen routiniert so diskutiert werden, dass man sagt, ja, aber es wäre viel besser, man würde auch noch das und das machen. Also wie Sie das gesagt haben, Schulsystem völlig verändern und sonst was. Klar, kann ich auch sagen, brauchen auch noch ein allgemeines Grundeinkommen und überhaupt wäre es schöner, wenn die Welt schöner wäre. Aber warum kann man nicht mal ein Konzept so durchdenken, dass tatsächlich mein zentraler Punkt, also so etwas wie die Demokratieförderung, auf einer ganz praktischen Ebene dabei ein Vorteil wäre? Warum muss ich irgendwas anderes aus dem Himmel ziehen, dass das damit noch nicht erledigt ist?
Herr Welzer, ich habe vor 29 Minuten auch schon gesagt, dass es mir total gut gefallen hat an Ihrem Konzept, dass dadurch eben Freiräume im Sinne von freien Zeiten entstehen würden. Also ich habe das ja nicht nur zerrissen, sondern sehr wohl auch die für mich positiven Aspekte daraus hervorgehoben. Und ich sehe zum Beispiel momentan schon das als ein riesengroßes Problem, wenn wir sehen, keine BAföG-Verlängerung für die, die sich engagieren, immer noch keine 35-Stunden-Woche für Schülerinnen und Schüler.
Wir haben über Gemeinschaftsdienstangebote gesprochen. Wir haben keinen Konsens darüber erzielen können, ob solche Gemeinschaftsdienstangebote, wenn sie gefordert werden, tatsächlich dazu führen, dass, sage ich mal, der soziale Unterschied oder die Blasenhaftigkeit unserer Gesellschaft tatsächlich überwunden werden kann. Aber Schlussrunde, Herr Dettling, frage ich Sie jetzt als erstes. Sie glauben aber schon auch, dass durch mehr Gemeinschaftsdienste, das entspricht ja auch Ihrem Vorschlag, sinnstiftende Arbeit geleistet werden kann und dass das auch ein Mittel sein kann gegen die Vereinzelung und Atomisierung. Herr Welzer hat ja auch vorgeschlagen, das nicht nur auf Jugendliche zu beschränken, sondern auf das gesamte Arbeitsleben. Da gehen Sie mit.
Da gehe ich mit. Ich argumentiere allerdings aus der Sicht der Einzelnen, der Individuen. Und für die muss es sinnvoll sein, für die muss es attraktiv sein, für die muss es freiwillig sein. Man sollte in solchen Dienst oder solche Angebote nicht überfrachten, wenn die Gesellschaft dann als Side-Effekt, als Nebeneffekt durchlässiger ist, sozialer ist, wie auch immer, gleichmäßiger ist, gerechter ist, dann ist das schön. Aber wir sollten das nicht als Hauptzweck sehen, sondern es geht um das Individuum und den Einzelnen. Und er oder sie möchte gerne mehr machen und fühlt sich ausgebeutet oder eben nicht ernst genommen im Rahmen dieser Angebote. Und darum geht es. Also nicht eine durchlässige Gesellschaft ist das Hauptziel, sondern eine attraktive und soziale Gesellschaft, die möglichst freiwillig solche Angebote wahrnimmt und auch sehr gerne annehmen möchte. Das ist ein großes Bedürfnis in dieser Gesellschaft und das wird zunehmen aufgrund der Strukturbrüche in der Arbeitsgesellschaft in Zukunft.
Und bei Ihnen, Herr Welzer, war ja auch ein wichtiger Punkt, einfach zu sagen, die Menschen müssen auch wieder das Gefühl haben, etwas bewirken zu können. Selbstwirksamkeit haben Sie das genannt. Ist das für Sie zentral in Ihrem Modell?
Ja, das ist extrem wichtig und wir haben ja verschiedene Entwicklungsprozesse wo genau dieses nicht wirksam zu sein, passiv zu sein, das Gefühl zu haben, irgendjemand entscheidet über mich, gerade auch in Zeiten der Digitalisierung und sozusagen der permanenten Steigerung von Fremdversorgung, das hat psychologische Folgen. Und wenn Menschen beginnen, etwas anders zu machen, dann machen sie eine positive Erfahrung mit sich selbst. Und das ist zum Beispiel auch so ein Effekt, ja.
Und das hilft auch generationenübergreifend, die Gesellschaft ein wenig zusammenzuführen, Frau Meier?
Ja, also ich gehe auf alle Fälle davon aus, dass wir es schaffen würden, generationenübergreifend Gesellschaft zusammenzuführen, wenn man einiges verändert in unserer Gesellschaft und damit Solidarität möglich ist. Ich glaube, es braucht auf alle Fälle dafür die Ermöglichung von Engagement und von Ehrenamt. Dann kann auch eine Gesellschaft solidarischer werden. Mit Zwang wird sie das nicht.
Das war das SWR2-Forum mit dem Thema Mehr Solidarität wagen. Brauchen wir einen Gemeinschaftsdienst für alle? Es diskutierten Dr. Daniel Dettling, Gründer des Zukunftsinstituts Berlin, Lisi Meier, Vorsitzende des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend und des Deutschen Bundesjugendrings und Professor Dr. Harald Welzer von der Europa-Universität Flensburg und der Universität St. Gallen. Die Gesprächsleitung hatte Klaus Heinrich.